So, gut sortiert. Guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Ich freue mich immer, auch heute wieder Gemeinschaft mit euch zu haben und in eure frohen Gesichter zu schauen. Es ist immer schön, wenn es ist, dass man Freude aneinander hat und auch vor allen Dingen Freude auch im Herrn hier in der Gemeinschaft mit ihm. Mal eine Frage: Wie bist du gestrickt? Man kennt das ja, man hat so ein Strickmuster im Leben. Der eine ist so ein Typ, sagt man oft, bist du vielleicht ein Optimist oder eher ein Pessimist oder eher ein Realist? Was ist so deine, wo würdest du dich einordnen? Manchmal ist es schon nicht einfach, wenn wir unser Denken und unsere Haltung im Leben manchmal reflektieren. Wie siehst du dich selbst in deinem Leben oder auch in deinem Christenleben? Da gibt es Beispiele, wo wir immer wieder sehen, was habe ich, was bin ich wert, wie sehen mich die Leute, was habe ich zu bieten, wer bin ich denn, wer bin ich denn schon? Vieles ist oft so, dass wir uns einordnen. Manche sind da schüchterner und denken, naja, weiß auch nicht so richtig. Und die anderen, die würden Klavier packen, wenn ich an meinen Schwiegersohn denke, ne, wo steht's Klavier, ich trag's. Ja. Unser Thema für heute, 5 Brote und 2 Fische. Was ist das schon? Was ist das denn schon? Wir lesen dazu Johannes 6, Kapitel 6, 1 bis 13. Danach ging Jesus weg auf die andere Seite des Sees von Galiläa oder von Tiberias und es folgte ihm eine große Volksmenge, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber das Passa nahe das Fest der Juden. Als nun Jesus die Augen aufhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kommt, spricht er zu Philippus: Woher sollen wir denn Brot kaufen, das diese essen? Dies sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Denare Brot reichen nicht für sie hin, denn dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Und ein anderer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, spricht zu ihm: Es ist ein kleiner Junge hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das schon unter so vielen? Jesus sprach: Macht, dass die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort und es lagerten sich nun die Männer an Zahl etwa 5000. Jesus aber nahm die Brote. Und als er gedankt hatte, teilte er sie denen aus, die da lagerten, ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Und als sie aber gesättigt waren, spricht er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkomme. Und sie sammelten nun und füllten 12 Handkörbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, welche denen, die gegessen hatten, übrig blieben. Wenn wir diese Geschichte besehen, und ihr kennt sie alle, die Speisung der 5000, dann ist es schon wichtig, dass wir auch ein bisschen die anderen Evangelien im Hinterkopf mit dabei haben. Wenn ich das heute etwas bespreche, werde ich auch diese Evangelien zum Teil mit einbauen, damit wir ein Gesamtbild haben von dem Geschehen, was da wirklich los war, was da geschehen ist und passiert ist mit dieser Begebenheit. Da war ja die Vorgeschichte erstmal. Da kamen, wenn wir in den anderen Evangelien lesen, die Jünger Jesu, die waren ja ausgesandt und die kamen wieder zurück und haben viel erlebt und wollten das auch berichten und Jesus sagen. Und auf der anderen Seite gab es Jünger von Johannes, die haben erfahren oder erlebt, dass ihr Meister, der Johannes der Täufer, tot war, wurde umgebracht und haben das Jesus berichtet. Und Jesus denkt, jetzt ist Zeit, dass wir uns mal zurückziehen und dass wir mal zur Ruhe kommen, das erstmal wieder setzen, erstmal verarbeiten, erstmal auch Gemeinschaft haben miteinander. Und dann sind die los von der Westseite auf die Nordostseite, so etwa südlich von Bethsaida am See Tiberias oder am Galiläischen Meer, See Genezareth. Da war es ein bisschen weniger besiedelt. Da war ein bisschen mehr Platz, mehr Ruhe. Das ist so nicht nur die Rheinaue, sondern da war wirklich Zeit, um sich mal wirklich Zeit zu haben und Ruhe in einer einsamen Gegend. Aber das Volk hat das mitbekommen und diese Leute sind zu Fuß ihm nachgefolgt. Jesus ist mit dem Boot rübergegangen und die sind zu Fuß. Sie wussten, wer Jesus war, was er getan hatte. Die waren erfüllt von dem, was er an Zeichen, an Heilungen getan hat und wollten noch mehr erfahren. Sie waren diejenigen, die ihm hinterhergingen und seinen Jüngern, um bei ihm zu sein. Es heißt in Markus 6, sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. So ungefähr muss man sich mal da vorstellen. Die Jünger möchten Ruhe finden und dann kommt das ganze Volk nochmal und möchte auch dabei sein und Jesus weiter erfahren, was er tut, was er macht. Und Jesus hat sich ihrer angenommen. Das heißt, es bewegte ihn im Inneren und er lehrte sie und er heilte weiter und tat dem Volk Gutes. Und das war ja nicht nur so eine kleine Gruppe. Wenn wir von 5000 Männern und dazu vielleicht noch die Frauen und Kinder, dann wird das eine stattliche Anzahl gewesen sein. Dann wurde es Abend. Und dann baten die Jünger Jesus, sag mal, kannst du die nicht nach Hause schicken, in die Umgegend, dass die mal eine Herberge finden? Weiß ja nicht, wo die überall hergekommen sind, nur um dich zu hören, dich zu erfahren. Die brauchen mal Ruhe und vor allen Dingen auch mal was zu essen. Schick sie doch mal nach Hause oder in die Gegend. Und was dann in Markus 6 beschrieben wird, heißt, Jesus gab zur Antwort, sie haben nicht nötig zu gehen. Sie haben nicht nötig wegzugehen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Und dann sagt er, gebt ihr ihnen doch zu essen. Hä? Wie bitte? 5000 Leute und mehr? Und Jesus sagt, die bleiben hier. Das ist euer Job. Die Jünger waren immer diejenigen, die im Brot einkaufen waren. Wir lesen davon schon im Kapitel 4, Vers 8. Und das ist schon, ja, kannst du dir das vorstellen? Da haben die ihre Reisekasse dabei und er sagt zu ihnen, die haben es nicht nötig, wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Das für ein Auftrag. Sollen wir denn hingehen und unsere Reisekasse auf den Kopf stellen, 200 Denare, nur dass die Brot bekommen und versorgt sind? Wo bleiben wir denn? Aber Jesus bleibt dabei. Er wollte dieses Volk, diese Menschen nicht aus seiner Gemeinschaft, aus seinem Wirken, aus seinem Umfeld entlassen, sondern er wollte ihr Gastgeber sein. Wenn wir so die kleine Bemerkung lesen, es war nahe beim Passa, das war so im März, dann fällt mir immer schon mal gleich ein, so das Passamahl, ne, das, was da so kommt. Oder wo Jesus auch seine Jünger versammelt hat und mit ihnen gespeist hat. Das ist ein Bild, was mir so schon ein Stück weit kommt. Er wollte der Gastgeber dieser Menschenmenge sein, die zu ihm gekommen sind, ihn zu erfahren und zu erleben. Und er sagt seinen Jüngern, es ist euer Job, dabei zu sein. Euer Job, es ist euer Dienst, es ist euer Auftrag, den ich gebe. mir dabei zu helfen, dass diese zu essen haben. Hä? Wie geht das? Was wäre dir lieber gewesen? Gerade erst Ruhe finden, mal Austausch zu haben mit dem Herrn und jetzt das? Ich glaube, da wären wir vielleicht überfordert, wir hätten es gerne lieber anders. Lass die mal gehen. Ja? Wir sind ja auch noch da. Oder was dann ja auch kommt, sie sehen eine Aufgabe, einen Berg, dem sie sich eigentlich nicht gewachsen fühlen. Aber in diesem Gespräch, wo sie dann auch sagen, was sollen wir denn mit diesen 200 Denaren, ja, unsere Reisekasse, und dann kommt so das Gespräch auf die Diskussion, ja, wie soll das gehen? Herr, Jesus wusste, was er tun wollte, und er kommt dann auch in diesem Gespräch so auf den Philippus zu sprechen und sagt, sag mal Philippus, du bist doch hier derjenige, der sich auskennt. Er war ja ein Griechisch Sprechender und ist in Bethsaida, genauso wie der Andreas, der hier vorkommt, aufgewachsen. Du kennst dich ja aus. Wo sollen wir hier Brot kaufen? Sagt er, 200 Denare, unsere Reisekasse, das wird nicht reichen. 200 Denare, das waren ungefähr so ein Tag, also ein Denar war circa ein Tageslohn von einem Arbeiter. Und das wäre vielleicht so ein Lohn von 7, 8 Monaten gewesen. Aber für solch eine Menge ein anständiges Essen zu kaufen, das, was Jesus gesagt hat, das will ich Ihnen, was er sich gedacht hat, das will ich Ihnen zukommen lassen. Und ihr seid diejenigen, die mir dabei im Auftrag stehen. Das reicht nicht. 200 Denare, das reicht nicht. Wenn wir als Jünger mit Jesus unterwegs sind, dann geht es eben auch nicht alleine um uns. Dann hat Jesus nicht nur uns im Blick, auch wenn er uns in seine Gemeinschaft nimmt. Er hat dieses Volk im Blick. Es hat ihn erbarmt und er wollte diesem Volk etwas zugutekommen lassen. Er wollte ihnen nicht nur geistlich und seelisch, sondern auch körperlich helfen und sie speisen. Und er nimmt uns hier mit in den Dienst. Das ist wichtig, dass wir merken, Jesus hat uns nicht nur herausgerufen als seine Jünger, sondern er nimmt uns mit in den Dienst, den er für die Menschen, für diese Welt vorgesehen hat, wenn wir an den Missionsauftrag denken und viele andere Gelegenheiten, die wir in der Schrift sehen. Und interessant ist, gebt ihr ihn zu essen? Da könnte man ja denken, hey, wie sagt man, hallo? Ja, sagt man so, hallo, geht's noch? Aber Jesus traut den Jüngern das zu. Interessant. Er traut ihnen das zu. Und deswegen ist auch mein zweiter Punkt, wenn Jesus uns beim ersten Punkt in den Dienst nimmt und uns eben nicht entlässt und schon gar nicht aus den Aufgaben, sondern uns mit einbezieht, dann steht schon die Frage, wie sind wir gestimmt? Wenn wir uns diese Situation vorstellen, da kommt im Vers 6 bis 7, wenn wir da mal lesen, Philippus antwortete ihm, für 200 Denare reicht nicht für sie hin. Und dies sagte er, um ihn zu prüfen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Und er wollte mit Sicherheit nicht nur diesen Philippus prüfen, sondern das steht eigentlich ganz stellvertretend auch für die anderen Jünger und auch für uns. Jesus weiß um unser Herz. Er weiß sehr wohl, was die Jünger denken und wie es dem Philippus ist. Aber er traut uns etwas zu. Nur dann war die Denke, und das wollte Jesus wissen, was traut der mir zu? Wo hängt der mit seinen Gedanken ein angesichts dieser Mammutaufgabe? Das kommt uns doch im Leben manchmal auch vor. Wir werden in Situationen gestellt und denken, wie soll das gehen? Das packen wir doch gar nicht. Ja? Und manchmal ist das wie so ein Scheuklappenblick. Wir schauen dann nur noch auf das Problem und sehen gar nicht mehr, was drumherum noch alles passiert. Und dieser Philippus und auch die Jünger, die lamentieren, das ist nicht machbar, das reicht nicht. Aber Jesus weiß, was reicht oder nicht reicht. Dieser Philippus, der kann rechnen. Ja, der hat ganz genau gesagt, Geldbeutel aufgemacht, ich weiß nicht, sonst war es immer der Judas, aber er hat gesagt, denk mal nach, 200 Denare. Das ist eine klare Sache. Jesus hat mal gesagt, wer ein Haus bauen will, der soll sich vorher die Kosten überschlagen. Was hat er denn da falsch gemacht oder nicht? Der war doch ganz klar und clever und hat gesagt, eine Aufgabe, die ist für uns nicht lösbar. Wie soll das gehen? Faktencheck heißt dann, ne? Das ist so etwas, was wir denn auch, wenn wir vor Aufgaben gestellt werden, wo Jesus uns in Situationen oder in Aufgaben bringt, wo wir dann denken, boah, ja, welche Möglichkeiten habe ich denn? Was habe ich denn überhaupt? Was? Aber dieser Philippus und auch die Jünger, die sahen nur auf die materiellen Umstände, obwohl sie auch schon vorher erlebt haben, was Jesus gewirkt hat, getan hat, geheilt hat, Wunder getan hat. Sie wussten und trotzdem, wie das Kaninchen auf die Schlange, das geht nicht, das reicht nicht. Was Jesus dir zutraut, weiß er. Weißt du, was du Jesus zutrauen kannst? Auf was schaust du? Menschlich war dieser Philippus ja ein Realist. Sind wir ja alle, wir möchten ja nicht nur rumspinnen oder ihr alles hoch und runter halten, sondern ganz klar unser Verstand, den wir haben. Aber geistlich ist er durchgefallen. Kann uns das auch passieren, dass wir manchmal die Kosten, die wir so menschlich vor Augen haben, das, was uns zur Verfügung steht scheinbar, nach unseren Maßstäben berechnen, was geht oder nicht geht? Willst du oder ich Jesus vorrechnen, was geht oder nicht geht? Ich denke da an Mose, der ist berufen worden und dann hat er auch gesagt, ich kann nicht reden, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und so ging das weiter und Gott hat ihm gesagt, ich werde dir helfen, ich werde dir Zeichen geben und weiß ich alles. Und dann am Ende sagt er, wer bin ich schon? Such dir einen anderen aus. Wer bin ich denn schon, hat Mose gesagt. Sende, wen du willst. Jeremia, ich kann nicht reden. Ich bin zu jung. Zu sehen auf das Unvermögen, auf das Wenige, was man hat, nur im Blick auf dieses Problem, auf diese Herausforderung zu sehen. Und das ist schon so ein Punkt, wo habe ich meine Ausrichtung und meine Fokussierung. Philippus hat die Kosten überschlagen. Aber wenn wir dann sehen, wenn wir in diese Richtung kommen, dann können wir Gottes Wirken in uns begrenzen und blockieren, wenn wir versuchen abzuschätzen, was menschlich geht, möglich ist oder was nicht geht, ohne Jesus dabei im Blick zu haben. Mein dritter Punkt, unser Geringes, unser Weniges ist für Jesus wertvoll. Und du sagst, was ist das schon? Das reicht doch sowieso nicht. Lass es bleiben. Ja, mache ich was anderes. Was habe ich denn schon? Dein Geringes ist für Jesus wertvoll und er will und kann es gebrauchen zum Großen, zum Segen für viele. Das überblicken wir manchmal gar nicht. In Markus 6, Vers 38, da hat Jesus dann angefangen, diese Initiative zu ergreifen. Da hat er ja erstmal den Philippus gefragt gehabt, ne, wo holen wir denn Brot? Du kennst dich doch aus hier. Und da kommt einhellig die Meinung, das geht nicht, das reicht nicht. Und dann fängt Jesus an und sagt, was habt ihr denn? Geht mal nachgucken. Da heißt, Jesus fragt, was hast du? Nicht, was du hast oder nicht, oder was du nicht hast, will er wissen, sondern was du hast. Schau mal nach. Du hast vielleicht nicht alles. Du hast auch nicht genug, wenn es um deine Möglichkeiten geht. Und dann denkst du, naja, was ist das schon? Der Andreas, der wurde dann praktisch geholt. Der Jesus hat gesagt, was habt ihr? Und dann sind die losgegangen und haben mal geguckt. Und dann kam der Andreas mit dem Jungen oder auch nur mit den Fischen, wir wissen es nicht. Aber er sagt, da ist ein Junge. Das war jetzt nicht unbedingt so ein ganz kleiner, sondern das war schon einer, der vielleicht auch schon ein bisschen entscheiden konnte. Der hatte bloß 5 Brote und 2 Fische. Was ist das schon? Unter so viele. Was hat das eigentlich für einen Wert für diesen, was du von uns möchtest? Gebt ihr ihn zu essen? Was ist das denn? Sie merken und er merkt auch, das reicht doch gar nicht. Der kleine Junge oder der junge Jüngling, ja, der bringt die Fische. Was ist das denn schon? Was hast du denn zu bieten? Ja, er sagt, geht die Rechnung schon wieder los. Was soll das denn bringen? Was hat das denn eigentlich für einen Wert? Das kann doch keinem hier nützen. Und so denken wir manchmal auch, wenn es um unsere Möglichkeiten, wenn wir unsere Bilanz ziehen, was habe ich denn schon? Was bin ich denn schon? Was habe ich zu bringen? Was habe ich zu bieten? In dem, was wir alles an Auftrag, in Mission und so weiter sehen und was Jesus eigentlich sich vorstellt. Und dann ist schon die Frage, wie schätzt du dein Weniges ein? Das, was du hast, wenn du nachguckst, manchmal entdeckst du vielleicht noch Sachen und wusstest noch gar nicht. Und es reicht immer noch nicht. Wie schätzt du dein Weniges ein? Dein Materielles vielleicht, was habe ich? Ich habe nur so eine kleine Rente. Oder ich habe vielleicht, wenn ich an die Witwe denke, mit ihrem Schärflein, die nur das gegeben hat, was sie hatte, und das war nicht viel. Und Jesus sagt, das reicht. Das ist genug. Sie hat alles gegeben, was sie hatte. Oder wenn wir an unseren gesellschaftlichen Status denken, wer bin ich denn schon? Wie wichtig bin ich? Was habe ich denn überhaupt zu melden hier? Wo soll ich denn als Christ in dieser Gesellschaft, da muss ich schon ganz andere Positionen haben vielleicht. Wer bin ich denn schon? Wie Mose. Du schaust auf deine Person, du bist vielleicht schwach. Du hast nicht viel Mobilität. Du weißt nicht, ja, und denkst, naja, das bisschen, was habe ich schon? Was kann ich hier schon ausrichten? Und was kann ich anbieten? Im Dienst für Jesus, für den Herrn. Da gibt es bestimmt andere, die haben wesentlich mehr. Die haben Begabungen, du glaubst es gar nicht, was da für Leute gibt. Und wenn man schon Missionare sieht, was habe ich da schon? Da bleibe ich lieber in meiner Kirchenbank und freue mich, dass ich mit Jesus Gemeinschaft durfte. Und er sagt, gebt ihnen zu essen. Er nimmt uns auch mit unserem Geringen nicht aus diesem Auftrag zu dienen. Und da merken wir, Jesus denkt und handelt anders über das, was du hast, was du mitbringst und was du hast. Er sagt dann in Matthäus Vers 14, wo es heißt, wir haben nur diese 5 Brote und diese 2 Fische. Was ist das schon? Diese Gerstenbrote waren ganz billige Nahrung. Das war das arme Leuteessen. Das war etwas, was sowieso, ja, das war jetzt nicht ein Festmahl oder so. Das war eigentlich in den Augen der Menschen gerade mal so was zum Überleben nötig ist. Und was sagt Jesus? Bringt sie mir her. Der sagt nicht, okay, ich sehe es ein. Er sagt, bringt sie mir her, diese 5 Brote und 2 Fische. Hä? Da stelle ich mir vor, wenn mir Jesus das sagt, dann ist das reicht nicht. Und er sagt, bring sie her. Da hat Jesus eine ganz andere Einstellung zu diesem, was du zu bieten hast. Nimm das, was du hast und das Deine und wenn es in deinen Augen auch nicht so gering oder wertgeschätzt ist, ja, überlass es dem Herrn Jesus. Was er damit machen kann, wird für viele zum Segen werden können. Du wirst manchmal staunen, wenn wir so manchmal hören, was ganz unscheinbare Sachen waren, die Jesus gebrauchen konnte. Und das ist schon etwas, was wir immer wieder auch hören in Zeugnissen. Der Junge gab das wenige Wasser. Er hat nicht für sich behalten. Der hat vielleicht auch Kohldampf gehabt. Ja? Aber er hat es Jesus zur Verfügung gestellt. Er vertraute es Jesus an. Möchtest du mit dem, was du hast, nicht was du nicht hast? Es geht nicht darum, dass wir unser Potenzial vielleicht nicht ausnutzen, sondern deine Begrenztheit erkennen und trotzdem damit zu Jesus kommen, weil er deine Grenzen überschreiten kann. Er vertraute es Jesus an und er war bereit, es ihm zur Verfügung zu stellen, ohne zu hinterfragen. Die Jünger waren ratlos, die waren frustriert. Was soll das denn jetzt? Ne? Kann ich mir gut vorstellen. Jesus handelt zielbewusst. Er übernimmt die Initiative und sagt, gib her. Und er hat seinen Plan. Er weiß, was er will. Und dann fängt er an, zielbewusst zu handeln. Da, wo wir vielleicht noch sonst wo denken, was geht oder nicht geht, da weiß schon Jesus, was er will. Auch da, wo du es vielleicht noch nicht mal merkst oder dir bewusst geworden ist. Aber gib es dem Herrn. Er handelt überraschend. Er sagt nicht, na lassen wir es halt und schicken die Leute nach Hause. Er ordnet an, dass sich die Menge der Leute in geordneten Gruppen ins Gras setzen. Da merken wir auch, da war noch Frühling, da war nicht nur Staub und Dreck, da war auch Gras. Das war, er war besorgt darum, dass die Leute auch bequem haben. Ja. Er möchte, dass sich diese Leute wohlfühlen. Man könnte sagen, setzt euch hin, wir machen ein Picknick im grünen Gras. Vielleicht hat wer eine Decke dabei. Ja. Alles schön und gut. Und dann heißt es ja in Matthäus, wie eine Herde, die keine Hirten haben. Und Jesus, was macht er? Und da denke ich immer an den guten Hirten. Er weidet auf grüner Aue. Er lässt die Menschen sich setzen. Er macht es ihnen bequem und sagt, bleib bei mir. Alles ist bereitet. Ja, aber wo ist denn die Speise? Ja, da muss ich mir doch auch immer vorstellen, ja, Jesus sagt, na, lass die mal sitzen, schön ordentlich, ja, da werden wir schon mal gucken. Ja, wo ist denn die Speise, die 5 Brote und, ja. Wie soll das denn gehen, bitteschön? 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Was hättest du denn dann an der Jüngerstelle gedacht oder gesagt oder getan? Und jetzt kommt Jesus zum Zentrum dieses Geschehens. Was macht er? Er nimmt diese Brote und er nimmt sie an. Aus der Hand dieses Jungen. Er verachtet sie nicht. Er sagt nicht, was ist das schon? Das reicht mir nicht. Da können wir nichts mit anfangen. Da kann ich nichts mit anfangen. Er nimmt das an. Glaube mir, was du in die Hand von deinem Wenigen, was du hast, in die Hand Jesu gibst. Das lehnt er nicht ab. Er denkt nicht, was ist das schon? Hast du nichts Besseres? Hast du nicht ein bisschen mehr? Womit? Ne? Er nimmt das an aus der Hand dieses Jungen und was macht er? Er dankt. Die Jünger, danke, dass wir hier was zu... Jesus dankt dem Vater schon für das, dass er ihn erhört. Wir kennen das schon auch bei der Auferweckung des Lazarus. Jesus dankt und er segnet diese Brote und Fische und teilt aus. Wärst du dankbar gewesen für das, was du hast? Oder bist du nur am Lamentieren, was du nicht hast und was zu wenig sein könnte und überhaupt, was bin ich und was habe ich denn schon? Lernen wir, dankbar zu sein, am Beispiel Jesu, dem Vater, diese Dinge entgegenzuhalten, zum Himmel zu schauen. Danke, dass ich das bisschen, was ich habe, dir geben kann. Und mach du, was dein Wille ist. Was für eine wunderbare Lektion gegenüber dem, was ist das schon? Das Kleinste in der Hand des Herrn wird gewaltiger als das Größte, das nur in der Menschenhand liegt. Kannst du und ich für das Wenige Gott dankbar sein und um seinen Segen dafür zu bitten und annehmen, dass er in der Gewissheit zum Vater und du in der Gewissheit zu Jesus damit wirken kann? Was und wie denken wir vielleicht von diesen kleinen Gaben, von diesen geringen? Manchmal sind das ganz unscheinbare Dinge. Du hast nicht, weiß ich, Supergaben. Du denkst, das bisschen, was ich hier mache, vielleicht ein bisschen aufräumen in der Gemeinde oder vielleicht im Hintergrund, was wir tun oder geben, welche Jesu gerne annimmt und sie zum großen Segen werden lässt. Das kann nur eine Kleinigkeit sein, wo du eine Gabe hast, ein gutes Wort jemandem zu sagen, der gerade traurig ist. Du sagst, schön, dass du da bist, kann ich dir helfen? Es kann sein, dass eine freundliche Geste, von der du vielleicht aus der Liebe auch zu diesem Menschen und auch vom Herrn her irgendjemandem wohltust. Du weißt vielleicht nicht, was das bewirkt, aber Jesus weiß es. Manchmal kommen Zeugnisse, wo einer sagt, kannst du dich noch erinnern? Damals, da hat es angefangen, da hat Jesus durch dich und dein Handeln mir gezeigt und jetzt bin ich sein Kind. Eine praktische Hilfe vielleicht. Manchmal auch, wenn man in der Schule ist, so ein geteiltes Brot. Ne? Kennst du das? Hat einer zu wenig dabei oder hat Hunger und er hat sein Vesper vergessen? Vesper ist schwäbisch, ne? Wo ist er? Gucken Sie. Ja? Und du sagst, weißt du was? Ich habe auch noch. Ich gebe dir was. Weißt du, du weißt nicht, was irgendwann mal mit dem Kleinen, was du da getan hast, Jesus an Samen gelegt hat, auch in dem Herzen oder Menschen, dem du das wohlgetan hast. Und da möchte Jesus uns teilhaben lassen. Wir wissen manchmal nicht, was aus unseren Kleinigkeiten wird oder nicht. Es ist nicht immer dieses Brot vermehren und wir sind alle dabei. Aber geben und ihm zur Verfügung stellen. Wenn ich also Beispiele, wir hatten in unserer Tübinger Gemeinde früher eine alte die Dame, sie lebt nicht mehr, die hieß Renate und die haben wir noch besucht, die konnte schon Jahre nicht mehr kommen, wir haben sie besucht, aber was sie gemacht hat, wisst ihr, was sie gemacht hat? Die hat Stricknadeln gehabt, die hat Sachen gestrickt, Socken und dann hat die der Gemeinde, für die Kinder hat sie, wunderbare Sachen gestrickt. Ich denke heute noch dran, was das für manche Eltern zum Segen war, dass der Kleine was bekommen hat und sie das Herz hatte und diese kleinen Sachen, die vielleicht unscheinbar sind, aber damit hat sie gedient und es wurde zum Segen. Weihnachten im Schuhkarton, manchmal ganz kleine Sachen. Aber sie machen Freude, wenn die ankommen bei den Kindern, irgendwo, wo es nichts gibt. Was für einen Segen kann das auswirken? Und du kriegst es vielleicht nicht mal mit, aber Gott und Jesus hat das, was du an wenigen gegeben hast, genommen und kann es nehmen, um andere zu erfüllen. Du sagst vielleicht, was ist das schon? Nicht der Rede wert. Was soll ich dazu sagen? Nicht der Rede wert. Für Jesus ist das wert. Und dann Vers 12 und 13. 12 Handkörbe kommen zurück. Voll. Jesus hat aus dem Geringen, was dieser Junge hatte, ein Wunder getan im Überfluss. Es hat gereicht, da wo sie gesagt haben, es reicht nicht. Was ist das? Jesus hat das wert geachtet und er konnte mit dem Geringen, was gegeben wurde, im Vertrauen das schaffen, was er wollte, was er im Sinn hatte. Er wusste, was er tun wollte, wo die anderen noch sagten, was reicht das? 12 Handkörbe, für jeden Jünger ein. Ja? Und das waren keine Krümel. Man hatte damals, die Gerstenbrote waren ja so Fladenbrote, die hat man gebrochen in Stücke und es waren genug übrig. Jeder hat noch einen Korb gehabt. Ich denke, es ging erstens mal nichts verloren, weil Jesus nicht das, was übrig bleibt, scheinbar verloren gehen haben will, sondern es ist auch zurückgekommen in die Hände der Jünger. Das, was sie ausgeteilt haben aus der Hand Gottes, aus der Hand Jesu, hatten sie auch wieder empfangen als Segen. Es war genug da. Wenn du dein Geringes, dein Weniges dem Herrn zur Verfügung stellst, kannst du darauf vertrauen, er wird dir auch davon geben. Und er wird auch dir genügend geben können. Was du gibst, kommt auch für dich zum Segen zugute. Du gehst nicht leer aus. Nicht so, wie die Jünger gedacht haben, ja, die 200 Denare, wenn die weg sind. Wenn auch heute jemand hier ist, der sein Leben und das, was er hat, vielleicht geht es dir vielleicht so. Ja? Was bin ich denn schon? Wer bin ich denn schon? Ja? Mit sich ringt und denkt, mein Leben, was hat das für einen Wert? Ja? Das ist vielleicht nutzlos. Du siehst dich als so klein oder mit dem, was du an Gaben oder Nicht-Gaben hast, denkst du, was habe ich schon für eine Bedeutung? Dann darf ich dir sagen, für Jesus ist dein Leben sinnvoll und wertvoll. Und er kann und will daraus einen Segen machen, weil du ihm wertvoll bist. Er sagt, gib's mir her. Gib dein Leben, was vielleicht in deinen Augen nichts wert ist. Oder das, was du hast, gib's dem Herrn. Und er möchte dich beschenken. Er möchte Segen daraus machen und dein Leben ist in seinen Augen mehr wert, als du denkst. Ich möchte noch zum Abschluss eine kleine Begebenheit lesen. Die habe ich mal in einem Andachtsbuch gefunden, wo ein schönes Beispiel ist. Eine alte Dame macht einmal eine Kiste fertig für die Missionare in Indien. Ein Kind kam an die Tür und gab ihr alles, was sie es besaß, einen Pfennig. Ein Pfennig, hast du einen Cent? Gib's mal irgendwo in die Missionskasse. Mehr hat sie nicht gehabt, die Kleine. Und es sollte dem Herrn gehören. Und mit diesem Kupferstück kaufte die Dame ein kleines religiöses Schrift und steckte es in die Kiste. Und dieses Bibelblättchen kam schließlich in die Hand eines burmesischen Häuptlinges und Gott benutzte es, ihm Christi rettende Botschaft zu bringen. Der Häuptling wiederum erzählte seinen Freunden von seiner Bekehrung und von seinem großen Glück. Wie viel von ihnen kamen auch zum Glauben und ließen sich ab von ihren Götzen. Eine Kirche wurde gebaut, ein Missionar kam und wenigstens 1500 Eingeborene bekehrten sich. Als dies und vielleicht noch mehr war auf einen glänzenden Pfennig zurückzuführen, der mit liebevollem Herzen für Jesus gespendet wurde. Treue fängt im Kleinen an, mit kleinen Dingen, die wir vielleicht für unbedeutend halten. Was ist das schon für Jesus wertvoll? Amen.